Shiva wird manchmal so etwas vereinfacht gesagt, Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma ist der Schöpfer, Vishnu ist der Erhalter und Shiva ist der Zerstörer. Im Yoga gehen wir davon aus, es gibt eine allumfassende kosmische Wirklichkeit, Brahman genannt. Diese ist in allem, die ist hinter allem, die ist alles, es gibt eigentlich nur Brahman. Sarvam Kalvidam Brahman, alles ist Brahman. Und wenn wir von Zeit und Raum abstrahieren, was übrig bleibt, ist nur Brahman. Tiefstes innere Wesen ist Brahman, die ganze Welt ist Brahman. Brahman ist transzendent und immanent alles. Und dann gibt es aber auch diese Welt. Manche Vedantin sagen, es gibt keine Welt, es ist nur eine Illusion. Aber vom relativen Standpunkt aus scheint es diese Welt zu geben. Sie entsteht aus Brahman, sie ist in Brahman, sie besteht aus der Substanz von Brahman, wird wieder eins mit Brahman. Und hinter dieser ganzen Welt existiert dann Ishvara und Ishvara ist der Schöpfer, Erhalter und Zerstörer zusammen. Das ist also der persönliche Gott, der letztlich dieses ganze Universum steuert. Also wir haben jetzt zum einen das Abstrakte, das Absolute, das Nicht-Begreifbare, das Nur-Verwirklichbare. Und dann haben wir den persönlichen Gott, der letztlich schafft, erhält, zerstört, der die Intelligenz in dem ganzen Universum ist und dafür sorgt, dass alles hier irgendwie sinnvoll ergeht. Nicht sinnvoll für unseren kleinen Verstand, wo wir jetzt auf einem kleinen Staubkorn des Universums wie Viren auf diesem Planeten irgendwo sind und in uns Viren sind dann noch andere Viren und wir machen uns dann irgendwo besonders wichtig. Aber und dann scheinen die kleinen Dinge, die wir so erleben in unserem kurzen Lebensspanne als extrem wichtig und dem wenigen, was wir dort sehen. Gut, aber hinter all dem steckt eine Intelligenz, die dafür sorgt, dass alles sinnvoll ist und der dann auch das Große nicht nur Wichtige, sondern auch wir Kleinen. Und dieses Göttliche manifestiert sich dann als Brahma, Vishnu und Shiva, Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung. Und das manifestiert sich dann noch dazu als männlich und weibliches Prinzip. Dann gibt es eben Brahma und Saraswati, wobei dort für die Verehrung Saraswati wichtiger ist. Man sieht selten einen Brahma auf einem Altar, aber man sieht häufig Saraswati. Wir sehen Vishnu und Vishnu hat einen weiblichen Aspekt, das ist dann Lakshmi. Wir haben Lakshmi hier und Vishnu natürlich manifestiert sich auf immer wieder neue Weise. Zum Beispiel seht ihr hier Krishna und neben Krishna ist Radha, die auch als Inkarnation von Lakshmi gilt. Dann gibt's noch Rama. Gut, dann gibt's noch Shiva und Shiva gilt dann als der Zerstörer, so wie Brahma als der Schöpfer und Vishnu als der Erhalter und Shiva dann als der Zerstörer. Und Shiva hat auch wieder weibliche Aspekte, insbesondere hat er Parvati und Durga und Kali. Man könnte auch sagen, hat drei weibliche Aspekte. Kali kennt ihr wahrscheinlich, ja? Schwarze Göttin. Sie tanzt und wenn Kali ihren Tanz tanzt, dann zerstört sie alles Negative und alle Verhaftungen und alles, was woran wir festhängen und auch alle Probleme und alle Schwierigkeiten, die wir haben. Also Kali, diese Zerstörung. Und dann gibt's Parvati, auch ein weiblicher Aspekt von Shiva. Und Parvati ist der freundliche, der gütige Aspekt von Shiva. Parvati wird sehr freundlich dargestellt. Sie ist aber auch die Schutzpatronin vom Hatha-Yoga. Sie hat mit Shiva zusammen Hatha-Yoga in die Welt gebracht. Nach einer Theorie hat Shiva der Parvati das beigebracht. Nach einer anderen hat Parvati dem Shiva das beigebracht. Und nach anderen Traditionen hat Shiva einfach nur meditiert und Parvati hat in der Zeit der Welt das Hatha-Yoga gegeben. Und nicht nur das Hatha-Yoga, auch die Meditation und Mantras und so viel mehr. So, Shiva zusammen gilt mit Parvati als auch der Yogeshwara, also der, der die Welt ins Yoga gebracht hat, die Praktiken, aber in manchen Traditionen eben die Parvati. Der freundliche Aspekt, der sadhana-orientierte Aspekt. Aber Parvati hat auch noch mehr Aspekte. Sie hat ja auch zwei Kinder zur Welt gebracht, nämlich Ganesha und Subramanya, auch Sharavanabhava genannt. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, das ist Durga. In manchen Traditionen gilt Durga nicht als weiblicher Aspekt von Shiva, sondern als die Shakti schlechthin. Herrscherin des Universums, Mutter des Universums, Rajarajeshwari, die königliche Hoheit, Tripura Sundari, die Schönheit der drei Welten, das Durga, eins und die höchste, und der Rest spielt nicht die ganz große Rolle. Also es gibt halt unterschiedliche Traditionen. Und dann haben wir aber hier, wo Shiva und Durga zusammen ist, und dann gilt Durga als der wichtigste Aspekt von Shiva. Da gibt's den eben freundlich Parvati und weniger freundlich Kali, und beide zusammen machen Durga aus. Gut, und so haben wir dann drei Aspekte, und die sind ja auch alle wichtig. Wir selbst werden manchmal Brahma sein, wir schöpfen, wir sind Vishnu, erhaltend, liebevoll, gütig und so weiter. Und manchmal müssen wir auch Shiva sein, konsequent sein und sagen, so geht's nicht, oder strikt mit unseren spirituellen Praktiken auf Dinge verzichten, Verhaftungen loslassen und so weiter. Das kann man manchmal auf freundliche Weise machen, dafür gilt Parvati, und manchmal muss man es auf strikte Weise machen. Aber diese drei treten auch in unser Leben ein. Manchmal kommt von außen etwas Neues in unser Leben. Brahma und Saraswati, vielleicht kreativ und schön. Vielleicht von außen, vielleicht aber auch plötzlich entdecken wir wollen was schaffen. Da ist etwas, das in uns wartet, das will sich zum Vorschein bringen. Brahma und Vishnu. Und manchmal ist in unserem Leben alles drunter und drüber, dann manifestiert sich plötzlich Vishnu. Irgendwie arrangiert sich's uns irgendwie okay. Und dann bleibt's eine Weile, so irgendwo so ein Gleichgewicht. Manchmal, wenn man gerade eine Weile so ein, man kann sagen, Vishnu, einen Shiva-Aspekt eine Weile hatte, dann ist man gar nicht mehr gewohnt, dass da jetzt plötzlich so ein Vishnu-Aspekt ist. Also etwas bleibt beständig und gleich. Und dann manifestiert sich in unserem Leben auch der Shiva-Aspekt. Dinge, an die wir uns gewohnt haben, vergehen. Dinge, wo wir dran haften, werden uns weggenommen. Das, wo wir gedacht haben, genau das ist richtig, erweist sich als falsch. Und manchmal kommt dann Kali in Reinstform und wirft unser ganzes Leben durcheinander. Und wenn das alles kommt, dann können wir dankbar sein. Gut, wir können uns auch erst drüber ärgern, wir können auch irgendwo traurig sein, wir können Leuten böse sein, das können wir ja auch alles machen. Aber sie gehört ja auch zum menschlichen Leben dazu, gehört auch zum Tanz von Kali dazu. Nur nicht dort dauerhaft stecken bleiben. Irgendwo erkennen, es gibt ja dieses schöne Lied, der Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Wie geht's am Anfang los? Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Dann lehrt uns Gott auf all diese Weisen. Und auch die Spiritualität, die wir bewusst angehen, ist Brahma, Vishnu und Shiva. Es ist gut, öfters mal etwas Neues auszuprobieren. Brahma und Saraswati. Auch in unserem Sadhana. Aber es braucht auch eine bestimmte Beständigkeit, und das ist Vishnu. Also es ist gut, jeden Tag zu meditieren. Was auch immer kommt. Das ist also dieser Vishnu-Aspekt. Es ist gut, bestimmte Ernährungsregeln einzuhalten, was auch immer kommt, Vishnu-Aspekt. Es ist gut, sich vorzunehmen, freundlich zu Menschen grundsätzlich zu sein. Gut, ob man das immer durchhält, was auch immer passiert, ist eine andere Sache. Aber so als Grundstimmung erstmal freundlich zu sein. Und wir können uns auch vornehmen, dass wir grundsätzlich auch verbindend sein wollen, ein verbindendes Glied. Gut, und manchmal müssen wir auch in unserem Leben vermehrt Shiva-Energie haben. Shiva kann auch einfach heißen, mehr Sadhana üben. Wir sagen jetzt, nehmen wir uns mal ein paar Tage und meditieren einfach mehr. Oder wir essen ein paar Tage keinen Zucker und kein Weißmehl. Oder wir fasten einfach ganz. Demnächst ist ja Shivaratri, kann man auch fasten. Man könnte übrigens von heute an fasten, also der Tag nach Vollmond. bis Shivaratri gilt als eine gute Zeit. Manche sagen, die Zeit nach Shivaratri ist auch nochmal eine gute Fastenzeit. Shivaratri fällt ja gar nicht selten mit Aschermittwoch überein. Gut, diesmal ist, glaube ich, einen Tag vorher, oder? Der 28. ist, es geht ja vom 28. auf den 1., oder? Dann ist der 8., bitte? 28 ist dann, glaube ich, ein Montag und der Dienstag, also es geht von Fastnachtsmontag auf, ja, auf Hosenmontag auf Fastnachtsdienstag, obgleich das dieses Jahr nicht ganz so auffällt. In früheren Jahren, wo es das auch gar nicht mal so selten, habe ich es gerne gesagt, ihr könnt ruhig die ganze Nacht durchmachen und Shivaratri, die Leute werden dann denken, man war bei der Fastnachtsfeier dabei. Gut, also wir können sagen, rigorose Praktiken. Oder mal sagen, die Verhaftung gebe ich jetzt mal auf. Oder hier bin ich mal konsequent. Also, so können wir diese drei überall sehen. Und Shiva beinhaltet noch sehr viel mehr. Und darüber werde ich ein andermal sprechen. Hari Om Tat Sat.